Die Entwicklung unserer Demokratie ist eines der Themen für Gegenwart und Zukunft. Demokratie in Frage zu stellen und Versuche, sie teilweise außer Kraft zu setzen, werden in der Mitte Europas in diesem Jahrtausend leider wieder salonfähig. Zumindest in einigen Nachbarländern sind sie sogar schon erfolgreich. Ich bin Reinhard Geiger und begrüße dich zu einem neuen Podcast der JBZ. Eine freundliche Revolution, gemeinsam die Demokratie retten, ist ein Anliegen, das Philipp Nawal in seinem gleichnamigen Buch vertritt. Darin berichtet er von gelungener Bürgerbeteiligung, vom demokratischen Kindergarten über das Büro für Zukunftsfragen in Vorarlberg bis zur irischen Bürgerversammlung. Stefan Walli hat ihn in die Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen eingeladen. Beim Europäischen Forum Altbach, wo Nawal seit 2012 Geschäftsführer ist, werden wichtige Zukunftsfragen diskutiert, genauso wie in der JBZ. Der gebürtige Salzburger Nawal schreibt aus persönlicher Betroffenheit und erklärt zum Einstieg, warum.
Ich bin in einem Bergdorf im Tenninger aufgewachsen, auf einem Bauernhof, der auch als Gästepension gedient hat, und habe früh erlebt, Mitte der 80er Jahre, wie ohne Bürgerbeteiligung und ohne ein Dorf einzubeziehen, ein großes Bauernhotelprojekt durchgesetzt wurde, das sich eigentlich sehr negativ auf die Entwicklung meines Heimatortes ausgewirkt hat. Was ich miterlebt habe, war aber auch, dass Bürger bereit gewesen wären, einen anderen Weg zu gehen. Meine Mutter war vor Bau dieses großen Hotel- und Apart-Hotel-Komplexes beteiligt, eine Unterschriftenliste aufzusetzen. Es ist ja wirklich gelungen, was schon einmal revolutionär war, die Mehrheit der Dorfbevölkerung zu überzeugen, gegen dieses Projekt zu stimmen. Und sie wurden dann aber unter Druck gesetzt und am Schluss kam genau das, was sich sozusagen gewisse politische Eliten im Dorf gewünscht haben. Heute steht ein Großteil dieses Apart-Hotels leer und besetzt einen großen Teil des Dorfzentrums. Was die Bürger sich gewünscht hätten, wäre gewesen eine Dorferneuerung, so wie wir sie von vielen Zukunftsgemeinden in Österreich kennen, nachhaltigere Tourismuskonzepte. So habe ich mir gedacht, es wäre doch einmal spannend, andere Modelle der Demokratie und Mitentscheidung zu sehen, die nicht über den Bürger hinweg regieren, sondern mit ihm. Der zweite Grund, glaube ich, kommt stark aus meiner Erfahrung beim Europäischen Forum in Altbach. Wir begrüßen jeden Sommer über 2,5 Wochen über 5.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der ganzen Welt, darunter auch viele junge Menschen. 700 Studentinnen und Studenten kommen mit einem Stipendium nach Altbach. Die Ratlosigkeit und auch teils Verzweiflung mit unserem System ist aber vielen gemeinsam. Und in Gesprächen ist mir immer wieder klar geworden, wenn ich gesagt habe, da müssen wir was tun, wir müssen unsere Demokratie erneuern, dann war eine Antwort, ja, wie soll denn das gehen? Ich habe gesagt, ja, mehr auf Partizipation zu setzen und da gibt es doch Konzepte und Theorien. Und die meisten haben dann darauf geantwortet, aber das ist ja nur theoretisch, wie soll denn das in der Praxis gehen? Deswegen habe ich mich dann vor 1,5 Jahren auf eine Spurensuche gemacht und geschaut, was tut sich denn schon? Was ist denn schon von der Theorie in die Praxis gekommen und wo sind innovative Projekte, die Demokratie in Europa ganz neu leben? Das Spannende daran war nicht nur die Begegnungen, die ich hatte, die dann im Buch auch wieder sich finden, sondern vor allem, dass es so viel gibt, was sich schon tut und wo Demokratie kontinuierlich erneuert und verbessert wird.
Ein erster Weg hat dich nach Vorarlberg geführt, wo du auf das Zukunftsbüro gestoßen bist.
Das Zukunftsbüro, ich glaube auch, dass der Robert Jung seine Freude mit dieser Institution gehabt hat. Er hat ja immer auch für Denk- und Werkstätten des utopischen Denkens plädiert. Das Zukunftsbüro ist eigentlich eine Institution des Landes Vorarlberg, das sich seit 30 Jahren darum kümmert, dass Verwaltung, Politik, Bürgerschaft ein Stück mehr miteinander agieren und macht das über einen sehr zukunftsweisenden Weg. Zuerst einmal die Kapazitäten, das Wissen in die Bevölkerung zu tragen, wie solche Prozesse denn eigentlich aufgesetzt werden. Ich glaube, dass diese langjährige Aufbauarbeit, die der damalige langjährige Leiter des Zukunftsbüros mit seinem Team Manfred Hellregel gemacht hat, sehr, sehr viele Früchte getragen hat, sodass du heute im Land Vorarlberg eine hohe Dichte an Gemeinden, die sehr erfolgreich mit Beteiligung arbeiten hast, aber auch ganz unterschiedliche andere Organisationen, die einfach mit ihren Stakeholdern oder in der Kultur viel stärker miteinander arbeiten hast. Das Ganze hat mittlerweile auch einen Widerhall in der Landesverfassung gefunden und Vorarlberg ist das erste Bundesland Österreichs, in dem es das Instrument eines von Bürgern einberufenen Bürgerrats gibt. Da kann man als einfacher Bürger Vorarlbergs Unterschriften sammeln und mit 1000 Unterschriften kann ich das Land beauftragen, einen Bürgerrat zu einem Thema zu machen. Zuletzt war das das Thema Umgang mit Grund und Boden. Dann beschäftigen sich über ein Wochenende oder länger per Losverfahren ausgewählte Bürgerinnen und Bürger und Experten mit der Fragestellung und geben dann Empfehlungen zurück ins Landesparlament. Im Fall von Grund und Boden oder der Frage, einen besseren Umgang mit der Entwicklung dieses sehr dicht besiedelten Landes, war, dass da einige Reformvorschläge mittlerweile vom Landtag und der Landesregierung auch umgesetzt werden, die einen besseren und nachhaltigeren Politik der Widmungen und der Entwicklung von Dörfern und Städten betrifft, wo bisher sehr stark auf Zersiedlung war, ist man da achtsamer geworden und da hat der Bürgerrat einiges dazu beigetragen. Da ist eben Vorarlberg wirklich Vorreiter und ich glaube, es braucht Nachahmer auch in anderen Bundesländern auf Bundesebene und in der EU.
Das wäre natürlich offene Türen einrennen bei Robert Jung, der sagt immer, Betroffene müssen zu Beteiligten gemacht werden. Bürgerräte gibt es jetzt auch schon in Salzburg, wo man auch wirklich Vorarlberg zugehört hat. Wenn man mit Bürgerinnen und Bürgern über Bürgerengagement spricht, gibt es so ein zweites Bild, dass Menschen in Bürgerinitiativen oft sehr selbstgerecht sind. Die Menschen, die sich am besten artikulieren können, die Menschen, die Zeit haben, sich zu engagieren. Es ist so eine grundsätzliche Frage, gibt es so etwas wie eine Schieflage in der Bürgerbeteiligung, dass manche nicht die Zeit haben oder die Bildung haben, sich ausreichend einzubringen? Siehst du hier ein grundsätzliches Problem?
Ich sehe eine Herausforderung in dem Sinne, dass sich vor allem Menschen mit schlechterem Bildungshintergrund oder schlechteren Einkommen grundsätzlich weniger beteiligen. Die gehen vielleicht noch eher wählen, als dass sie irgendwo in einem Beteiligungsprojekt einsteigen. Deswegen glaube ich, müssen wir noch mehr darauf achten, dass die Werkzeuge und Angebote der Politik auf das abgestimmt sind. Also einfach einen Raum aufzumachen und zu sagen, kommt's her, hier ist die Fragestellung und beteiligt euch, wird nur dazu führen, dass die üblichen Verdächtigen und jene, die sich am besten artikulieren, zu ihrem Recht kommen. Das kann nicht Sinn und Zweck von neuer Politik sein, die diesen Graben zwischen Bürgerschaft und Politik kleiner macht. Insofern glaube ich, dass vor allem bei ideologisch schwer umkämpften Themen oder wirklichen Zukunftsfragen das Bürgerratsmodell ein wirkliches Erfolgsmodell ist, denn da setze ich auf einen qualifizierte Zufallsauswahl. Man könnte natürlich auch sagen, Losverfahren. Was es eigentlich ist, dass ich bei der Zusammenstellung eines Bürgerrats darauf achte, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer repräsentativ für die Bevölkerung sind. Das bestgelebte Beispiel und auch wissenschaftlich am besten begleitete Beispiel, das ich in meinem Buch porträtiere, ist der irische Bürgerrat, der im Auftrag des irischen Parlaments bis letztes Jahr an sehr fundamentalen Reformfragen gearbeitet hat, wo sich 99 per Losverfahren ausgewählte Bürger repräsentativ für das Land über mehrere Wochenenden getroffen haben, mit Experten, aber dann auch in Kleingruppen beraten haben und sehr zukunftsweisende Empfehlungen abgegeben haben. Da war aber genau wichtig, dass die Zusammensetzung dem Land entspricht und wenn man entsprechende Angebote schafft, können sich auch Leute Zeit nehmen, die sonst sich in keinen Prozess einbringen würden. Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Bei anderen Themen, wo es stärker einfach um bürgerschaftliches Engagement geht und nicht die großen Entscheidungen gefragt sind, sondern das Tun, da ist es wiederum egal, wer sich jetzt konkret involviert, muss man dann anlassbezogen sein. Wichtig ist, wir müssen lernen, dass Beteiligung nicht gleich Beteiligung heißt, sondern es einen umfassenden Werkzeugkasten für unterschiedliche Problemstellungen gibt. In manchen Fragestellungen brauche ich gar keine Begegnung. Da sind digitale Plattformen großartig. Viele Kommunen, aber auch Regierungen haben mittlerweile tolle Erfahrungen gemacht, was die Verbesserung von Verwaltungspraktiken betrifft, indem man Online-Konsultationen macht, wo sich Leute aus dem ganzen Land einbringen können und Ideen vorschlagen. Also ich glaube, das ist das Wichtige. Es ist nicht ein Schlüssel, der auf jedes Schloss passt, sondern es sind viele, viele Konzepte, die unterschiedliche Problemstellungen passen.
Hättest du nicht Sorge, wenn es einen Werkzeugkasten an Möglichkeiten für die Partizipation gibt, dass immer die regieren, sich das Werkzeug heraussuchen würden, das sie am ehesten stabilisieren würde? Wenn man relativ hohe Freiheit und Flexibilität in der Beteiligung gibt, dass das missbraucht werden könnte zur Verteidigung des Status quo?
Das war immer schon die Frage jedes Demokratiereformprojekts, auch das Wahlrecht kann und wird missbraucht, wenn es nicht klare Grundregeln gibt. Das ist logisch und die Manipulationsmöglichkeiten von Beteiligungsformaten sind halt andere als die von einem Wahlrecht oder einer repräsentativen Demokratie. Derzeit erleben wir es allerdings so, dass man nicht einmal noch dort sind, sondern erst einmal im konzeptionellen Fordern von neuen Möglichkeiten sich einzubringen, anstatt es überhaupt in die Umsetzung zu gehen. Ich sehe auch ein Problem darin, dass die Politik Beteiligung rein auf direkte Demokratie reduziert. Das Einzige oder da, wo wir dem Bürger eine Stimme geben, sind Volksabstimmungen, die oft das Land noch mehr polarisieren und spalten, als uns das eigentlich gut tut. Denn nicht jede Frage, und ich würde sogar sagen, viele politische Fragen schon gar nicht, lassen sich auf Ja oder Nein reduzieren. In Zukunft wird es bei ganz wichtigen Fragen wie Umgang mit Klimawandel, Umgang mit ökologischen Fragen darauf ankommen, dass wir das Gemeinsame wiederentdecken und die Mitte finden.
Du hast schon diese große Gefahr angesprochen, die aus Manipulation von Beteiligungsprozessen entsteht und auch Manipulation der Meinungsbildung. Wir haben hier etwas relativ Dramatisches erlebt in den sozialen Medien, über Facebook, Twitter, wo systematisch mit großen Geldsummen die Wählerinnenschaft beeinflusst wird. Wie dramatisch siehst du es, jemand, der sich jetzt seit Jahren intensiv mit solchen Fragen auseinandersetzt, diese Entwicklung?
Ich halte die schon für sehr dramatisch. Die aufgeheizte Stimmung in sozialen Netzwerken und vor allem die Logik, vor allem einer Plattform wie Facebook oder anderen, dass sie sich nur mit Gleichgesinnten vernetzt, weil du dann leichter und länger auf der Plattform bleibst, die einhergeht mit ganz neuen Manipulationsmöglichkeiten, wie wir sie zum Beispiel unter dem Fall von Cambridge Analytica gesehen haben, die sind schon ein echtes Problem. Insofern glaube ich, müssen wir auch hier in Europa eine echte Cyber-Security-Strategie dafür entwickeln, wie wir das, was in Amerika passiert ist, was aber auch in anderen Wahlszenarien schon läuft, verhindern können. Wie auch Parteien, die sich hier nicht an die Regeln halten, sanktioniert werden müssen. Das ist ganz wichtig. Und zum anderen müssen wir auch neue Formen der Mitentscheidung, die, weil sie wieder die Begegnung im Vordergrund stehen, weniger manipulationsanfällig sind auf diese sehr aufgeheizte Stimmung im Netz.
Dieser Gedanke ist jetzt ein zweischneidiges Schwert. Einerseits wollen wir über Partizipation mehr freie Mitbestimmung ermöglichen. Andererseits erleben wir, dass es restriktive Eingriffe geben muss, wo manipuliert wird. Dieser Übergang von ich engagiere mich auch mit meinem Geld für eine Sache zu ich manipuliere mit meinem Geld Vorgänge, das wird sehr schwer zu definieren sein.
Das ist schon was anderes, wenn ich in sozialen Netzwerken, ganz egal aus welcher ideologischen Richtung, Lügen verbreite und gezielt mit Angstbildern arbeite oder wenn ich versuche, als zukunftsorientierte Politik Räume aufzumachen, wo sich verschiedene Lager wieder treffen können, um gemeinsam an einem Kompromiss zu arbeiten. Es braucht ein klares Bewusstsein bei den Gefahren im einen. Da geht es jetzt vor allem auch darum, sehr wachsam zu sein bei den Europawahlen, wer hier agiert und mit welchem Geld und mit welchen Techniken. Und zum anderen sich trotzdem nicht komplett in die Angst zu verfallen und sich etwas Neues zu trauen, wo Bürger und Politik auch ein Stück wieder eine Allianz eingehen können. Zum Beispiel, es gibt auch so etwas wie eine Art Bürgerverdrossenheit, wo Politik sagt, ja, dem Bürger kann man ja nichts mehr zutrauen, der ist nicht bereit, Kompromisse einzugehen. Wir haben gerade Straßenschlachten in Frankreich, weil man Benzinpreise erhöhen will. Da glaubt man plötzlich, dass niemand mehr gewillt ist, an die Zukunft zu denken, an nächstfolgenden Generationen. Der irische Bürgerrat, der sich mit dem Thema Umgang mit dem Klimawandel beschäftigt hat, hat das Gegenteil bewiesen. Bürger aus dem ganzen Land, aus ganz unterschiedlichen Hintergründen, haben sehr zukunftsweisende Empfehlungen für die Politik abgegangen, die in ihren Forderungen, was ökologische Steuern, Investitionen in den öffentlichen Verkehr, aber auch Umgang mit der industriellen Landwirtschaft betrifft, viel zukunftsweisender und radikaler waren, als was die Politik zugetraut hat. Hätten wir einen Bürgerrat zur Klimapolitik in Österreich, hätten wir sicher nicht eine so zaghafte und auf sehr vielen Eingeständnissen zur Interessensgruppe bauenden Klimastrategie und eine viel positiv radikalere. Da gibt es einfach auch methodische Zugänge, wo man dann plötzlich merkt, wenn ich Leute in einer anderen Anordnung in Dialog bringe, sind sie durchaus bereit, an zukünftige Generationen zu denken. Ich glaube, dass dieses Bürgerratsmodell auch eines wäre, das als Ergänzung fürs österreichische Parlament anstatt eines relativ unnützen Bundesrates als zweite Kammer Gesetzesvorhaben auf ihre Zukunftsfähigkeit zu prüfen. Überall dort, wo wirklich langfristige Umweltpolitik, Klimapolitik und damit Generationen, die uns nachfolgen, betroffen sind, könnte dieser Bürgerrat ein Vetorecht haben. Da braucht man diese Kreativität und auch die Offenheit, dass wir das den Bürgerinnen und Bürgern zutrauen.
Du bist ja sehr radikal, dieser Bürgerrat, also zufällig, aber repräsentativ ausgewählte Bürgerinnen und Bürger beraten bestimmte Entscheidungen, könnte für dich auch auf europäischer Ebene eine Rolle spielen.
Absolut, ja. Radikal vielleicht gar nicht. Ich bin vielleicht sogar Traditionalist, denn das Losverfahren, die Zufallsauswahl wurde schon von den Griechen als die eigentliche urdemokratische Methode wahrgenommen. Das Wählen von Repräsentanten eher kritisch gesehen von den Griechen, weil man dann leichter manipuliert oder vielleicht verleitet ist, jenen, der sich besser präsentiert, sich besser durchsetzt, an die Macht zu bringen. Wir greifen da teilweise auf gute Mechanismen zurück, die schon seit Tausenden von Jahren auch immer wieder angewendet wurden. Aber nein, ich glaube absolut, dass die Europäische Union gut daran täte, den Bürgern hier eine Stimme zu geben. Vor allem auch, weil sich Interessensgruppen in Brüssel halt besser organisieren. Ich sage jetzt gar nicht, in welchem Lager auch, also von einer Gewerkschaft bis hin zu einer Industrielobby sind halt gewisse Gruppen besser organisiert. Obdachlose, Menschen mit geistiger Behinderung haben keine Stimme. Ich glaube, dass man bei vielen Fragen die Politik auch keinen wirklichen Zugang zu einer umfassenden Information hat. Und ein Bürgerrat kann hier abseits der Interessenspolitik viel ruhiger, sachlicher entscheiden, vor allem auch, weil er sich ja auch kontinuierlich nach 2 Jahren erneuern soll und damit gar nicht in die Gefahr wegkommt, dass er sich sozusagen irgendwie in Machtstrukturen verhängt. Das ist eine legitime, schon längst überfällige Forderung, dass wir diesen Art Europäischen Bürgerrat endlich bekommen.
Du teilst nicht das Argument, dass die Europäische Union zu groß ist für Partizipationsprozesse.
Ich glaube, wenn wir den Anspruch hätten, alle 300 Millionen europäischen Bürger irgendwie in ein Gespräch einzubinden, technisch nicht möglich ist, das in der Form zu tun, aber etwas, ein Modell zu schaffen, das repräsentativ ist für diese Bürgeranliegen, das, glaube ich, ist seit dem Beispiel des irischen Bürgerrats, der das auf Landesebene und nationaler Ebene bewiesen hat, nicht mehr zu bezweifeln. Ich trage hier die Fahne der Europäischen Vereinigung oder der Europäischen Union, sehe aber das derzeitige Machtgemenge sehr kritisch. Der Europäische Rat ist eigentlich ein demokratisch nur schwer legitimiertes Gremium aus Nationalstaaten, das immer wieder Vorschläge der Kommission oder des Parlaments blockiert. Das Parlament selber ist nicht vollständig entscheidungsfähig, so wie nationale Parlamente. Ich glaube, hier braucht es auch eine umfassende Demokratisierung der Europäischen Union, wenn sie die nächsten Jahrzehnte überleben will.
Heute zu Gast in unserem Podcast war Philipp Nawal. Er hat mit Stefan Walli von der Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen über sein Buch »Die freundliche Revolution – Wie wir gemeinsam die Demokratie retten« gesprochen. Dort und im Interview hat Nawal Beispiele für gelungene Bürgerbeteiligung und konkrete Lösungswege aus der Demokratiekrise vorgestellt. Radio Bob gibt's jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat in Salzburg auf 107,5 der Frequenz der Radiofabrik. Die Wiederholung läuft jeweils am Samstag darauf um 9 Uhr. Auf Radio Proton in Vorarlberg hörst du uns jeden 2. Samstag mittags um 12.30 Uhr. Im Internet zum Nachhören jederzeit auf radiofabrik.at und auf der Webseite der JBZ jung-bibliothek.org/radio-bob. Ein Terminhinweis zu den nächsten Wahlen. Die Europawahl findet in Österreich am Sonntag, 26. Mai statt. Die Hochschülerschaftswahlen an den heimischen Unis und Hochschulen übrigens in den Tagen darauf, von 27. bis 29. Mai.